Thomas, kannst du uns hören?
Einen schönen guten Abend, lieber Wolfgang und alle Hörerinnen und Hörer. Ja, heute ist die Verständigung exzellent.
Okay, ich hoffe, du bist auch gut durchs neue Jahr gekommen. Ich glaube, bei euch gab es auch eine Kundgebung in Freiburg. Vielleicht magst du ganz kurz was dazu zu sagen.
Ja, gut ins neue Jahr gekommen sind wir hier durchaus. Kurz vorauszuschicken ist, dass jetzt gerade am heutigen Tag der Anschlussleiter der JVA Freiburg unter Hinweis auf einen Erlass des Justizministeriums Baden-Württemberg mitgeteilt hat, dass auch wegen der Omikron-Variante in den Vollzugsanstalten weitere Beschränkungen erfolgen. Das heißt, in Baden-Württemberg werden die regulären Besuche ausgesetzt. Es werden jetzt ausschließlich Skype-Besuche durchgeführt werden. Anwältinnen und Anwälte dürfen zwar noch in die Haftanstalten, aber eben nicht mehr Angehörige und Freundinnen und Freunde. Ausführungen, das heißt das bewachte Verlassen der Anstalt für ein paar Stunden, entfällt vorerst und die Arbeitsbetriebe dürfen nur noch die notwendigsten Aufträge abarbeiten. Was die Silvesterdemonstration angeht, hier in der JVA Freiburg am 30. Dezember fand diese schon statt, weil in Baden-Württemberg zum 31. Dezember ein Versammlungsverbot gegolten hat. So wie ich gehört habe, kamen rund 100 Menschen. Sie zogen rund um das Gelände der Vollzugsanstalt, machten überall mal Halt. Es wurde kämpferische Musik, Live-Musik geboten. Es wurden Redebeiträge gehalten, sehr kämpferische. Und erfreulicherweise hat das hiesige lokale freie Radio, Radio Dreieckland, 45 Minuten lang live übertragen.
Ja, das ist ja erstmal gut, aber auf der anderen Seite natürlich diese neuen Corona-Maßnahmen gehen natürlich wieder auf Kosten der Gefangenen. Und wir lassen das einfach mal so stehen. Ich denke, vielleicht wirst du da auch nochmal was zu schreiben. Wir wollen jetzt heute nochmal drüber reden, was wir letzten Monat im Dezember, im letzten Jahr also nicht hinbekommen haben. Wir wollen einmal drüber reden, du bist im Oktober 1996 festgenommen worden, darüber wollen wir reden und dann, du hattest ja mal vor 2 Jahren einen Antrag gestellt, nach Sachsen verlegt zu werden. Das sind so die beiden Themen, aber fangen wir vielleicht mit dem ersten an. Du bist jetzt über 25 Jahre im Knast und soweit ich das mitbekommen habe, warst du im Oktober festgenommen worden. Dann erzähl doch mal, du hattest erst sehr harte Bedingungen. Ich meine, die Bedingungen jetzt im Knast sind immer hart, aber die waren sehr verschärft. Du warst in Isolationshaft. Aber vielleicht erzähl selber bitte mal.
Genau, im Oktober 1996 wurde ich in einer Bank nach einer mehrstündigen Geiselnahme vorläufig festgenommen, landete dann in Untersuchungshaft in der JVA Stammheim und verbrachte letztlich die folgenden 11 Jahre in Einzelhaft, wie das im Juristischen heißt. Wir sprechen allerdings hier dann von Isolationshaft. Das heißt, ich war unausgesetzt abgesondert von den Mitgefangenen, hatte Postüberwachung, letztlich sogar auch über die Einzelhaft hinaus. Das heißt, die inhaltliche Postüberwachung in meinem Fall endete erst 2013, als ich dann von der JVA Freiburg von der JVA Bruchsal in die JVA Freiburg verlegt wurde. Und während der Einzelhaftdauer während diesen 11 Jahren von 1996 bis 2007, was mich halt besonders beeindruckt hat war eben diese wirklich das völlige Fehlen von Privatsphäre, weil die Vollzugsanstalt wirklich jegliche Möglichkeit genutzt hat, die private Korrespondenz wirklich zu lesen. Wenn ich einen 8-seitigen Brief abgegeben habe, den hat dann die zuständige Oberregierungsrätin G. in der JVA Bruchsal gelesen und wenn auf Seite 7 ihr irgendwie eine Passage relevant erschien, dann landete diese in Kopie zu den Akten. Ansonsten, wie gesagt, unausgesetzte Absonderung von den Mitgefangenen. Das heißt, ich verbrachte 23 Stunden des Tages alleine in meinem Haftraum. Die ersten Jahre durfte ich auch nur alleine die Hofstunde absolvieren. Aus organisatorischen Gründen, wenn die Vollzugsanstalt zu viel Einzelhaft verhängt hatte im Bruchsal, dann waren zu viele Menschen mit Einzelhof in der Anstalt. Das konnte sie dann organisatorisch nicht bewältigen, sodass dann meistens 2 Gefangene ausnahmsweise, aber nicht aus Gründen der Menschlichkeit, sondern eben aus Gründen der organisatorischen Möglichkeiten der Vollzugsanstalt zusammen Hofgang absolvieren konnten oder durften. Das fand ich dann immer sehr bereichernd. So habe ich im Laufe der Jahre tatsächlich einige Menschen kennengelernt, mit denen ich dann auch später noch Kontakt hatte. Und im Verlaufe der weiteren Jahre der Einzelhaft durfte ich dann zumindest in einen sogenannten Sonderhof für besonders gefährliche Gefangene. Das heißt, dann hatte ich zumindest noch eine Stunde Hofgang mit 6 oder 7 anderen Gefangenen zusammen. Aber den Rest der Zeit verbrachte ich alleine. Wenn ich Besuche bekam von Freundinnen und Freunden, dann wurden diese streng überwacht. Die ersten Jahre wirklich unter skurrilen Bedingungen. Das heißt, ich saß gefesselt in einem Trennscheibenraum. Neben mir saß ein Bediensteter. Der Besuch saß hinter der Scheibe, dann also hinter der Panzerglasscheibe. Ebenfalls ein Bediensteter saß bei dem Besuch dort und vor der Türe stand auch nochmal ein Bediensteter. Das lockerte sich dann im Laufe der Jahre dahingehend, dass dann nur noch ein Beamter im Raum saß. Ich war dann ungefesselt und es gab dann auch keine Trennscheibe mehr, aber die Besuche wurden halt eben inhaltlich überwacht. Die letzten Jahre dann in der JVA Bruchsal lockerte sich dann das ganze Regime und dann hatte ich Besuch wie alle anderen Gefangenen auch. Das heißt, hinter einer Glasscheibe, die verspiegelt war, saßen Bedienstete und überwachten den Besuch optisch.
Ich habe dich da, glaube ich, auch mal besucht. Ich kann mich noch so ganz schwach an Bruchsal erinnern. Was mir noch aufgefallen ist, du hast ja einen längeren Text dazu geschrieben, der jetzt auch in der neuen Ausgabe des Gefangenen veröffentlicht wird, dass du zuerst auch keine CDs haben wolltest, haben durftest. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, warum, wieso nicht?
Einhergehend mit besonderen Sicherungsmaßnahmen, wenn Menschen in Einzelhaft sitzen, ist normalerweise auch ein strenges Regime verbunden, was den Besitz von Gegenständen angeht. Das heißt, der gesamte Zellenbesitz, der in Gefängnissen sowieso von Hause aus reduziert ist, wird in der Isolations- oder in der Einzelhaft noch weiter reduziert, um die Übersichtlichkeit des Haftraumes und die Durchsuchbarkeit aus Sicht der Justizvollzugsanstalt gewährleisten zu können. Und in meinem Fall wurden mir auch der Besitz von, wie du gesagt hast, CDs verboten, mit der wirklich skurrilen Begründung, ich könne diese CDs irgendwie an der Zellenwand oder am Zellenboden abschleifen und dann als gefährliche Waffe gegen Bedienstete einsetzen, um mich im Wege einer Geiselnahme freizupressen. Mein Rechtsanwalt hat damals gegen diese Entscheidung, die der Haftrichter vom Amtsgericht gebilligt hat, Beschwerde eingelegt zum Landgericht. Und das Landgericht hatte dann ein Einsehen und hat gemeint, also die potenzielle Gefahr, die von CDs ausgeht, sei so minimal. Da ich sowieso den Haftraum nur gefesselt verlassen dürfe, seien mir CDs auszuhändigen. Und dann konnte ich halt eben auch Musik-CDs hören ab diesem Zeitpunkt.
Das hat aber eine Zeit gedauert. Ich meine, das Problem ist ja, auch wenn du dann Recht bekommst, das dauert ja manchmal ein halbes Jahr oder Jahr. Kannst du das vielleicht nochmal so sagen, um sich das einfach zu vergegenwärtigen?
Also prinzipiell, wenn inhaftierte Menschen sich gegen Maßnahmen einer Vollzugsanstalt zur Wehr setzen, brauchen sie ganz viel Zeit. Wir werden ja jetzt dann anschließend im zweiten Punkt noch auf das Thema meines Verlegungswunsches nach Sachsen kommen. Da wird es dann nochmal ganz plastisch deutlich, weil wir reden dann dort von einer Verfahrensdauer von mittlerweile über 2 Jahren. Im Fall der CDs, ich weiß nicht mehr, dauert es 3 Monate, dauert es 6 Monate. Es empfiehlt sich halt immer sehr viel Geduld und sehr viel Ausdauer und sehr viel Zeit mitzubringen, wenn man sich gegen vollzugsanstaltliche Maßnahmen zur Wehr setzt. Ich denke, das ist zum einen geschuldet der knappen personellen Besetzung, aber andererseits hat es durchaus auch System, denn viele Insassen, so meine Erfahrung, geben einfach auf dem Weg von einer Anfechtung einer Maßnahme bis zu einem endgültigen gerichtlichen Entscheid einfach auch auf und sagen, also diese lange Wartezeit, die wollen sie einfach nicht hinnehmen. Also ich habe das hier in der JVA Freiburg auch erlebt. Gegen bestimmte Maßnahmen der JVA habe ich mich gewehrt. Da sprachen wir dann durchaus von Verfahrensdauern von mehreren Jahren.
Das macht ja auch was, was du später auch noch weiter erläuterst, aber vielleicht können wir da gleich anknüpfen. Das geht natürlich auch auf die Psyche, also wenn du eben elementare Dinge nicht bekommst, also du sagst, du warst abgesondert, du hast es auch geschildert, dass du auch keinen Kontakt zu den Gefangenen hattest, du hast dann angefangen auch Beschwerden oder auch Berichte über die Gefangenen zu schreiben. Es war auch ein Kampf, aber das schließt sich natürlich auf die Psyche nieder. Und so wie ich dein Resümee oder deine Bilanz verstanden habe, ist die sogenannte Selbstmordrate im Knast viel höher als draußen. Also das kann ich auch total nachvollziehen, wo du natürlich auch dieser Knastgewalt ziemlich ausgeliefert bist und eben auch die Hoffnungslosigkeit, die Mutlosigkeit, die Perspektivlosigkeit, die schlägt sich natürlich im wahrsten Sinne auf das Gemüt. Und auch die ganzen Kontakte brechen ja durchweg ab oder ganz viele. Das hast du auch rausgefunden. Vielleicht kannst du das in diesem Zusammenhang auch nochmal sagen. Und auch die psychischen Leiden, also Depressionen, Niedergeschlagenheit, die werden natürlich durch den Knast, durch die Isolation, durch die Abgeschiedenheit auch potenziert.
Genau, also es ist kein originäres Problem der Isolationshaft, die verschärft die grundlegenden Probleme, die in Vollzugsanstalten bestehen, natürlich nochmal in einem besonderen Maße. Aber prinzipiell verlangt jeglicher Haftaufenthalt von Menschen ein hohes Maß an Widerstandskraft, an seelischer Robustheit ab. Und wie Menschen an Haftbedingungen zugrunde gehen, konnte ja am 30. Dezember 2021 in einem Lokalartikel der Zeit aus Hamburg nachvollzogen werden. Dort hatten Journalistinnen und Journalisten der Zeit mal nachgefragt, wie viele Medikamente denn in Vollzugsanstalten der Hansestadt Hamburg verschrieben werden, und sie kamen da also wirklich auf exorbitante Zahlen, und da wurden dann auch Fälle geschildert, wie Menschen tatsächlich in Haft, dann auch noch in Isolation, in bunkerähnlichen Zellen sitzend, ihren Psychosen ausgeliefert, letztlich zerbrochen und sind. Das sind natürlich dann vielleicht spezifische Extremfälle, aber im Regelfall jede kurzzeitige Inhaftierung, langzeitige Inhaftierung sowieso, fordert natürlich die Psyche. Wenn dann Vollzugsanstalten noch mit restriktiven Maßnahmen reagieren, dann gibt es bestimmte Insassinnen und Insassen, die resignieren. Da kann man regelrecht beobachten, wie das Leben aus ihnen herausfließt. Dann gibt es Insassen, die passen sich an. Also sie schwimmen wie tote Fische gewissermaßen im Strom mit. Und dann gibt es Insassen, die auch tatsächlich körperlich zum Beispiel einfach mit Aggression reagieren, also mit Übersprungshandlungen. Solche Verhaltensweisen gelten natürlich dann in Augen von Vollzugsanstalten und Gerichten am Ende letztlich als Beleg für die hohe Gefährlichkeit inhaftierter Menschen, ohne dabei zu erkennen, dass sie letztlich Symptome eines pathologischen Lebenszustandes sind. Denn Menschen die Freiheit über Tage, Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte zu entziehen, ist schlicht nicht gesund und nicht normal.
Das lassen wir gestern mal so stehen. Du kamst dann 2013 in Sicherungsverwahrung und bist da jetzt immer noch drin. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie da deine Erfahrungen sind.
Ja, noch mal ganz kurz der historische Rückblick. Die Sicherungsverwahrung ist eine Maßregel, die Nationalsozialisten im Jahre 1933 in das damalige Reichsstrafgesetzbuch aufgenommen hatten. Seitdem ist es dem Staat möglich, Menschen auch über die reguläre Freiheitsstrafe hinaus in Haft zu halten. Wenn es sein muss, auch bis zum Tod, nach mehreren Urteilen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts, war die Bundesrepublik Deutschland genötigt, die Haftbedingungen in der Sicherungsverwahrung etwas lockerer und etwas komfortabler, um das Wort hier mal zu verwenden, zu gebrauchen, zu gestalten, diese Haftbedingungen im Vergleich zum Strafvollzug. Denn der wesentliche Unterschied zwischen Strafvollzug und Sicherungsverwahrung, also der systemische Unterschied aus Sicht des Staates, besteht darin, dass die Strafe ja als Repression, als Antwort auf ein begangenes Unrecht zu verbüßen ist. Deswegen rechtfertigen dann die staatlichen Juristinnen und Juristen auch bestimmte Hafterschwernisse, wohingegen die Sicherungsverwahrung ausschließlich, so die Konzeption, ausschließlich präventiv zur Verhinderung künftiger Straftaten gedacht ist. Und vor diesem Hintergrund sprechen Insassen und Insassen, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, letztlich von einem bloßen Verdacht, von Prognosen, von astrologischer Sterndeutung. Denn aus dem Verhalten von Menschen in Sicherungsverwahrung von vor 10, 20, 30 oder 40 Jahren leiten Vollzugsanstalten und Sachverständige ab, dass diese Menschen auch künftig, würde man sie in Freiheit entlassen, wieder schwere Straftaten begehen würden. Allerdings, wir wissen alle, wie zuverlässig Wetterprognosen sind. Und Wetterprognosen beziehen sich ja in der Regel auf die nächsten Tage oder Wochen. Umso weniger nachvollziehbar, umso problematischer erscheint natürlich die Prognosestellung bei menschlichem Verhalten, dass Verhalten für die nächsten 3, 4, 5 Jahre prognostizieren soll. Also heute zu sagen, wie sich ein Mensch in 4 oder 5 Jahren verhalten wird, also unterstellen, er wird in 3, 4 oder 5 Jahren eine Straftat begehen, das ist aus meiner Sicht reichlich gewagt. Was jetzt meine eigene Situation angeht, wie gesagt, 2013 hierher gekommen, 2023 werde ich dann 10 Jahre in der Sicherungsverwahrung verbracht haben. Die Aussichten, was meine eigene Person angeht, sind eher durchwachsen. Denn wenn ich beobachte, wie es anderen Insassen geht, dann ist die Entlassungsbereitschaft der Gerichte eher unterdurchschnittlich, um es etwas diplomatisch zu formulieren. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel in Freiburg von ungefähr 50 Insassen sind aktuell über 20%, wenn ich es richtig weiß, über 10 Jahre der Sicherungsverwahrung inhaftiert. Das heißt, da werden einfach die Gefährlichkeitsprognosen fortgeschrieben mit fachlicher Unterstützung von bundesweit tätigen männlichen und weiblichen Sachverständigen. Aber die Gerichte folgen natürlich dann diesen Gutachten. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass einfach die Leute immer länger und immer länger und immer hoffnungsloser hier in der Sicherungsverwahrung, ob in Freiburg, ob in Santa Fu in Hamburg, ob in Berlin-Tegel, ob in Rostorf in Niedersachsen oder in Straubing und an vielen anderen Orten sitzen.
Hm. Okay, vielleicht so zum Schluss noch. Du hattest einen Antrag, wir hatten darüber auch schon gesprochen, dass du nach Sachsen, es gibt da auch eine Sicherungsverwahrung, und zwar, glaube ich, in Bautzen. Und du hattest das mit Odyssee geschrieben, dass auch nach 2 Jahren, also du hattest im Dezember 2019 einen Antrag gestellt und da hat sich bisher noch nichts Positives getan.
Genau, wir hatten das ja gerade eben, wie lange Verfahren dauern und dass Insassen und Insassen einfach Zeit mitbringen müssen. Das betrifft natürlich auch die Menschen draußen, die dann entsprechend Gefangene betreuen. Ich hatte schon sogar im November 2019 den Antrag gestellt auf Verlegung nach Sachsen. Dann ging das hier in der JVA Freiburg relativ schnell über die Bühne. Das heißt, bei einem solchen Verlegungsantrag muss erst die Haftanstalt, in der man einsitzt, ihr Platzett geben. Das war hier innerhalb von 3 oder 4 Monaten der Fall. Dann ging die Sache ans Justizministerium in Stuttgart. Das hat dann auch relativ zügig auch seine Zustimmung erteilt, denn ohne die Zustimmung des Landesjustizministeriums wird man nicht in ein anderes Bundesland verlegt. Allerdings ist bei länderübergreifenden Verlegungen selbstverständlich auch das Bundesland, in welches man verlegt werden möchte, zu hören und hat letztlich dann auch die Entscheidung zu treffen, ob sie einen Insassen oder eine Insassin übernehmen möchte. In meinem Fall hat dann Anfang 2021, also jetzt vor bald einem Jahr, vor etwa rund einem Jahr, hat dann das Justizministerium in Sachsen, also in Dresden hat es seinen Sitz, meine Übernahme abgelehnt. Und der Hinweis darauf, ich sei ein Querulant und sie hätten schon 3 Querulanten in der Sicherungsverwahrung der JVA Bautzen, da bräuchten sie mich nicht auch noch. Außerdem hätten sie auch gar keinen Platz und ich sei ja auch therapieunwillig. Das waren so die Kernargumente. Dagegen habe ich vor Gericht geklagt. Also ich habe das Justizministerium Sachsen vor dem Oberlandesgericht Dresden verklagt. Und das hat dann mir vor wenigen Wochen, muss man sagen, einen Beschluss geschickt und hat die Entscheidung des Justizministeriums Dresden aufgehoben und das Justizministerium Dresden verpflichtet, mich neu zu bescheiden. Jetzt beginnt also das Verfahren in Sachsen gewissermaßen neu. Die müssen den ganzen Sachverhalt nochmal prüfen und können sich dann entsprechend lange Zeit lassen. Also ich rechne vor Mitte des Jahres, Ende des Jahres 2022 nicht mit einer grundlegenden Klärung dieser Geschichte. Weil wenn das Justizministerium Sachsen ablehnt, dann kann ich ja wieder vor dem Oberlandesgericht Dresden klagen. Dann beginnt das Spiel gewissermaßen von vorne.
Okay, ich denke, wir lassen das jetzt mal so stehen. Das sind ja alles keine erfreulichen Meldungen. Möchtest du zum Schluss noch was sagen?
Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Sendung und allen Hörerinnen und Hörern einfach ja, ein gutes, gesundes, kämpferisches Jahr 2022.
Okay, danke Thomas, dass du dir Zeit genommen hast und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch. Tschüss.